So, guten Morgen. Es ist kurz nach 7:45 und Sie haben sicher angekündigt bekommen von Herrn Drescher, die nächsten 4 Stunden kriegen Sie mich als Vertretung. Kann mich jeder hören? Oder ist das einigermaßen vernünftig eingestellt hier? Gut, für alle, ich glaube, die wenigsten haben mich bislang schon mal kennengelernt. Mein Name ist Klaus Bold, ich bin Nachwuchswissenschaftler hier in der Chemie. Und ich sitze im Raum P954 für den Fall, dass Sie mich einmal suchen oder ansprechen möchten. Gut, und wenn ich dir richtig informiert bin, ist hier irgendwo ein bisschen weniger Feedback. Dann haben Sie in der letzten Stunde angefangen, qualitativ die Mehrelektronensysteme sich anzugucken. Und in dieser Stunde soll es ein bisschen darum gehen, das quantitativ zu beschreiben. Und eine weitere Größe intensiver einzuführen, als Sie es bislang kennengelernt haben. Und das ist der Spin. Und wenn Sie ein bisschen auf der Webseite von Herrn Drescher gucken, dann werden Sie bemerken, dass es ein Thema, das ihm relativ dicht am Herzen liegt. Vielleicht ist das eine Motivation, auch hier besonders gut aufzupassen. Ich glaube, das sind durchaus Themen, die relativ relevant sind. Und jetzt nicht nur strategisch gesehen, im Sinne von, wie besteht man eine Klausur, sondern insgesamt, das ist eins der zentralen Themen, wo eine Menge Analytik in der Chemie dran hängt. Gut, und eine dritte Sache möchte ich noch in Erinnerung rufen, die wir jetzt auch wieder anfangen werden, die Sie auch behandelt haben bereits am Anfang der Vorlesung, und das ist der Kommutator. Kann mir irgendjemand noch mal sagen, was der Kommutator noch mal war und was der physikalisch ausdrückt? Erinnern Sie sich da noch dran? Genau, es gab also diesen Ausdruck, wenn wir hier den Kommutator von Operator A und Operator B anschreiben, dann ist das AB minus BA. Und was war da nochmal die Aussage? Was ist, wenn diese beiden Operatoren nicht kommutieren oder wenn sie nicht vertauschen? Was ist da die zentrale Aussage hinter? Genau. Also das bedeutet, dass wenn Sie mit A einen Eigenwert bestimmen oder einen Eigenwert zu Operator A ausrechnen und danach von diesem jetzt physikalisch einigermaßen bekannten System B bestimmen wollen, dann ist B völlig unbekannt. Dann können Sie da keinen eindeutigen Wert mehr finden, selbst wenn Sie vorher Bedingungen geschaffen haben, dass B eigentlich eindeutig identifiziert sein sollte. Und eine andere Beschreibungsweise ist, dass diese beiden Operatoren nicht dieselben Eigenfunktionen haben. Dass wenn Sie also irgendwie eine Wellenfunktion haben, Psi, und Sie wissen, das ist eine Eigenfunktion zum Operator A, dann können Sie sagen, Operator A hat für diese Wellenfunktion diese Eigenwerte 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und wenn Sie jetzt den Operator B auf diese Funktion anwenden, dann werden Sie sehen, dass das mathematisch keine Eigenfunktion von B ist. Und umgekehrt. Und dieser Ausdruck wird jetzt relativ relevant, wenn wir uns die Größe des Spins angucken. Vielleicht kann ich da auch nochmal fragen, was ist Ihnen denn inzwischen oder bislang bekannt unter dem Begriff Spin, wenn Sie das hören? Was verstehen Sie darunter? Mein Spin werden Sie alle schon mal gehört haben, mindestens letzte Stunde. Und wie ich aus dem Podcast gehört habe, auch bei Herrn Macking. Genau, das ist das, was wir als erstes lernen, hören. Die Eigenrotation eines Elektrons. Ein Elektron ist eine Ladung und die verhält sich so, als würde sie um die eigene Achse rotieren. Und was wir jetzt in dieser Stunde lernen wollen, ist, dass diese Beschreibung Eigenrotation des Elektrons, die ist eigentlich falsch. Sie ist nützlich. Sie ist vor allem nützlich, um sich dieses kleine Symbol hier zu zeichnen. Also Spin wird ja häufig so als Kugel mit so einem Pfeil drin dargestellt. Das soll immer noch ausdrücken, das ist die Rotationsachse des Elektrons und das bildet dann so ein rechtshändiges System. Das heißt, jetzt wüssten wir, rechte Handregel, das Ganze dreht sich so rum. Aber das ist falsch. Und jetzt wollen wir mal verstehen, warum das so falsch ist. Oder so falsch ist es gar nicht. Es hilft uns ja im begrenzten Rahmen immer noch weiter, aber irgendwann scheitert dieses Modell. Und das Ganze geht zurück auf einen historischen Versuch, der auch einen Nobelpreis gegeben hat. Das ist der Stern-Gerlach-Versuch. Und zwar, was Otto Stern und Walter Gerlach zeigen wollten, ist, dass es die von Niels Bohr vorausgesagte Richtungsquantelung des Bahndrehimpulses wirklich gibt. Das heißt, sie haben gelernt, es gibt diese Bahndrehimpuls-Quantenzahl L und im Magnetfeld soll die aufspalten. Also ML ist dann entweder, wenn L gleich 1 ist, kann ML plus 1, 0 oder minus 1 sein. Also es gibt nur diese Ausrichtung, dass es die ganzen Zahlen in Z-Richtung hat, also in der Richtung des Magnetfeldes. Und das wollten die zeigen. Und dazu haben die einen Versuch gewählt. Der, kann man das sehen? Wo mache ich das hier? So, das geht. Der ungefähr so aussieht. Sie haben also hier einen Magneten, der erzeugt ein inhomogenes Magnetfeld. Haben Sie den Nordpol, den Polschuh unten und so einen dreieckigen Polschuh oben. Und das sorgt dafür, dass wenn Sie irgendein magnetisches Moment haben, also zum Beispiel ein Atom, das einen Bahndrehimpuls ungleich Null hat und jetzt ein Magnetfeld eine Richtungsquantelung zeigen sollte, dass das entlang, also außerhalb des Zentrums dieses Magneten immer ein Drehmoment erfährt und sich ausrichtet und so einen Molekularstrahl ergibt, der in der Mitte dieses Magnetfeldes fokussiert wird. Das heißt, wo ist hier der Zeigestock? Gibt keinen. Da muss ich mich moderner Technik bemühen. Dann sehen Sie also, dass diese magnetischen Momente jetzt hier von diesen erstmal imaginären Partikeln in diesen Mittelpunkt dieses Magnetfeldes hineingezogen werden und da erfahren Sie dann eine Aufspaltung, je nachdem, wie stark dieses Magnetfeld ist. Und was man erwarten würde, was man eigentlich zeigen möchte, ist, dass es dann so ein Bild gibt, dass man hier also ein Metall zum Beispiel verdampft. Und das würde dann hier durch diesen Magneten fliegen und hier drin entsprechend dieses Magnetfeldes aufgespalten werden. Und hätten wir jetzt eine Bahndrehimpulskomponente L von 1, dann müsste das in drei Strahlen aufspalten. Also einen, der zum Südpol ausgerichtet ist, einen, der zum Nordpol ausgerichtet ist und einen mit dem ML gleich 0, der überhaupt nicht ausgerichtet ist. Und das haben die also versucht. Die waren also Experten in Molekularstrahltechnologien, das war 1922. Die sind gescheitert mit diesem Versuch. Immer und immer wieder sind sie gescheitert und waren kurz davor aufzugeben. Und ich möchte noch kurz erwähnen, dass es 1922 ist ein relativ signifikantes Datum, weil es deutlich nach der Formulierung des Bohrschen Atommodells war, aber noch vor 1925, in dem die jetzt moderne Quantenmechanik formuliert wurde. Es war also in einer Phase, in der die Wissenschaft noch weitestgehend auf der Suche war. Sie war jetzt sicher, es gibt mit dieser Quantenphysik ein neues System, das in der Lage ist, die Welt, die man vorher nicht mehr erklären konnte, jetzt relativ zuverlässig zu beschreiben. Aber es war noch nicht klar, wie. Und es war noch nicht wirklich verstanden, was eigentlich los ist. Und jetzt gab es viele, viele Phänomene, unter anderem eben diese Richtungsquantelung, die entweder vorhergesagt wurde, aber nicht beobachtet wurde, oder reichlich Beobachtungen, die mit der Theorie noch nicht erklärt werden konnten. Gut. Und jetzt haben sich eben Stern und Gerlach diesen Versuch überlegt. Und wie gesagt, was sie erwartet hätten, ist, geht ja auch mal wieder Licht an, machen wir mal wieder auf, dass es eben hier die Quelle gibt. Hier haben wir dann Südpol Nordpol und entweder das Ganze spaltet in drei Strahlen auf, dann gäbe es eine Richtungsquantelung oder es gibt keine Richtungsquantelung und dann müsste das Ganze hier ein Kontinuum geben. Gut, und das haben sie sich angeguckt und wieder und wieder und wieder und dann waren sie kurz vorm Aufgeben und Otto Stern ist schon wieder abgereist. Das war, wenn ich das richtig erinnere, in Wien und er ist nach Frankfurt wieder zurückgereist, wo er Dozent war. Und dann hat aber Walter Gerlach den Versuch doch nochmal durchgeführt und zwar mit Silberionen. Er hat also Silberionen verdampft und er hat ein Ergebnis bekommen. Und das Ergebnis, das sah dann so aus. Mache ich mal wieder dunkel. Er hat also in einer Glasröhre die Silberionen verdampft und hier in diesem Fall ist das Magnetfeld aus und wenn er das Magnetfeld anschaltet, dann spaltet das auf in so eine spindelförmige Struktur. Das Magnetfeld ist also in dieser Richtung hier angelegt und wie Sie erkennen können, das Ganze spaltet auf, aber es spaltet in zwei und nicht in drei Linien auf. Das ist eine Postkarte, die Sie dann Niels Bohr geschickt haben mit der Nachricht, Sie haben recht. Und als kleines Detail, da können Sie Otto Stern in seinem Labor sehen, so ein typisches gestelltes Bild, wie Sie auch von Malte Drescher auf seiner Homepage sehen können, wie er seine Molekularstrahlapparatur bedient. Und das Entscheidende ist, dass damals waren die Zeiten anders und man konnte also nach Belieben rauchen im Labor und beide haben wohl sehr gerne sehr billige Zigarren geraucht. Und das hat überhaupt diese Detektion erst ermöglicht, weil die Silberionen, die abgeschieden wurden, überhaupt nicht intensiv genug waren, dass man sie gesehen hätte. Die haben aber die Rauchpartikel in der Luft ionisiert und das sind diejenigen, die sich am Ende hier abgeschieden haben. Also was man hier sieht, ist eigentlich gar nicht Silberionen, sondern das ist eine ganze Menge Rauch billiger Zigarren. So, und jetzt müssen wir irgendwie erklären, warum dieses System zwei Linien bildet und nicht drei. Und wenn Sie sich den Drehimpuls, den Bahndrehimpuls angucken, dann haben Sie S, das S-Orbital, das hat einen Bahndrehimpuls von 0, das sollte überhaupt nicht aufspalten. Und P hat 1, das sollte in drei Linien aufspalten. Und D hat einen Bahndrehimpuls von 2, das sollte in 5 Linien aufspalten. Plus 3 halbe, plus 1 halb, plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. 5 Linien. Aber die physikalische Möglichkeit, das Ganze in 2 Linien aufzuspalten, die gibt es gar nicht. Da gab es gar nicht, zumindest zu dem Zeitpunkt. So. Wieder hell. Und die erste mögliche Erklärung, die ist formuliert worden, muss ich mal gucken, dass ich da in der richtigen Reihenfolge bin, die Erklärung bietet sich jetzt an, es verhält sich wie ein Drehimpuls, aber es ist nicht der Bahndrehimpuls. Und bereits vorher gab es eine Vorhersage aus den Niederlanden. Ich will mal ganz kurz sehen, dass ich die Daten und die Namen richtig hinbekomme. Das muss auch auf dieser Seite sein. Von Kronig, Uhlenbeck und Goldsmith wurde das bereits vorhergesagt. Und das sind die Verursacher dieser Interpretation, der Eigendrehimpuls des Elektrons. Damals war das Elektron noch relativ unbekannt. Es gibt Doktorarbeiten von Max Born zum Beispiel, der durchaus relativ wegweisende Arbeiten der ganzen Quantenmechanik gemacht hat, der damals noch die Elastizität des Elektrons sich in der Doktorarbeit angeguckt, theoretisch. Das heißt, die Vorstellung war relativ diffus und dass es wirklich ein Punktpartikel ist, wie wir es heute behandeln, oder gar eine Welle, war noch völlig außerhalb der Vorstellung. Wolfgang Pauli hat es als allererstes das Konzept des Spins vorgeschlagen, aber auch falsch, er hat es später korrekt vorhergesagt. Und der Punkt ist, was wir jetzt als erstes feststellen, es gibt also eine Größe, die verhält sich wie der Drehimpuls. Die lässt sich genauso mathematisch beschreiben. Sie können die gleichen Kugelfunktionen zum Beispiel dafür aufstellen. Aber wenn Sie die Aufspaltung haben wollen in zwei Linien, brauchen Sie eine Drehimpuls-Quantenzahl in diesem Fall von der Größe 1/2. Und das ist der Spin. Das nennt sich Spin. Und wenn Sie sich den Namen angucken, Spin, dann sehen Sie auch die Quelle also der physikalischen Vorstellung davon, Spin eben als Rotation, als Spinning eines Elektrons. Und wir haben jetzt also diesen halbzahligen Drehimpuls und das liegt an einer grundlegenden Fehlannahme dieses Experimentes ursprünglich. Sie haben nämlich Silberatome verdampft, das habe ich schon gesagt. Und wenn Sie sich Silber plus vorstellen, dann haben Sie den Atomkern drin und dann gucken Sie mal, was passiert, wenn man Silber hier im Periodensystem ionisiert. Silber liegt hier in der ersten Nebengruppe, also dann fehlt dem nur noch ein einziges Elektron, um die D-Schale zu füllen. Und das passiert bereits im Grundzustand, dass eine der beiden S-Elektronen landet in der D-Schale, füllt die auf, die ist dann gesättigt. Und chemisch verhält sich Silber dann so ähnlich wie so ein Erdalkalimetall. Nicht in der Reaktivität, aber in der Tatsache, dass es nur ein S-Elektron hat. Und wenn Sie jetzt Silber ionisieren und in einer Molekularstrahlapparatur verdampfen, Sie brauchen es gar nicht ionisieren, wenn Sie ein Silberatom verdampfen und dann beschleunigen in so eine Molekularstrahlapparatur, dann haben Sie ein einziges S-Elektron. Und dieses eine S-Elektron, das hat keinen Bahndrehimpuls. Sie können den Bahndrehimpuls, wie Sie Stern und Gerlach zeigen wollten, also gar nicht nachweisen damit. Das ist also ein 1s, nee, also ein, das ist kein 1s, das ist das wie viel? Das ist das 4s, ne? 5s, das ist das 5s. Hat also eine Elektronenkonfiguration von 5s1 und die ganzen inneren Schalen. Das heißt, dieses Elektron, also den Bahndrehimpuls, können Sie mit diesem Experiment fundamental gar nicht nachweisen. Sie können aber den Spin sehen. So, es gibt also eine neue Größe, den Spin, den hat Pauli als erster vorgeschlagen, 1925, von König, Uhlenberg und Goldsmith physikalisch falsch interpretiert. Und eben als Drehung des Elektrons um die eigene Achse. 1927 kam wiederum Pauli. Und er hat es dann korrekt beschrieben als eine Matrix, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, es geht ein bisschen zu weit in dieser Vorlesung. Und 1998 ist diese Größe des Spins mit Hilfe dieser Pauli-Matrizen von Dirac natürlicherweise aus einer Gleichung herausgefallen, in der er die Quantenmechanik relativistisch beschreiben wollte. Das heißt, das hat jetzt quasi den Ritterschlag gegeben, dass es jetzt dass der Spin nicht mehr als aus experimentellen Beobachtungen herausgenommene Beobachtung genommen wurde, die dann irgendwie erklärt werden musste, sondern beim Versuch, etwas anderes zu erklären und eine vollkommenere Theorie zu bauen, die eben jetzt die Quantenmechanik, die Schrödinger-Gleichung nimmt und auch unter relativistischen Bedingungen darstellen kann, ist der Spin auf einmal eine ganz logische Konsequenz. So, und jetzt muss man sich den nochmal ein bisschen genauer angucken. Jetzt müssen wir auf diesen Kommutator zurückkommen. Was passiert denn, wenn wir uns den Spin angucken? So, sehen wir mal dieses Experiment wieder hier. Wir gucken uns den Spin an und der soll jetzt für eine zweifache Aufspaltung sorgen. Und den ordnen wir die Quantenzahlen plus 1 und minus 1 zu. Wir führen also eine Quantenzahl s ein, das ist der Spin, der hat immer die Größe 1/2. Und wir führen eine Quantenzahl ms ein und die verhält sich so wie ml zu l. Das heißt, sind alle möglichen Ausrichtungen entlang der z-Achse zwischen plus 1/2 und minus 1/2, also zwischen plus s und minus s. Und weil s immer konstant ist für alle Elektronen, bleibt das eben in diese oder in diese Richtung ausgerichtet. Wir haben also zwei mögliche Ausrichtungen für den Spin. So, und jetzt überlegen wir uns mal, was passiert, wenn wir dieses Experiment nehmen und danach noch einen weiteren Magneten anschließen. Wir nehmen also suchen jetzt einen dieser Strahlen raus hier. Zum Beispiel, ich will jetzt nichts Falsches nehmen, sondern auf das nächste Bild gucken. Wir nehmen den unteren. Wir nehmen jetzt alle diese Silberatome hier, die haben jetzt alle einen polarisierten Spin. Und jetzt nehmen wir einen Magneten, der ist senkrecht dazu ausgerechnet. Wir nehmen also dieses ganze Experiment hier, drehen das um 90 Grad in die Bildebene und schließen das hier nochmal an. Und dann gucken wir uns jetzt nicht den Spin in die Z-Richtung an. Die Z-Richtung haben wir definiert durch die Ausrichtung dieses Magnetfeldes, sondern zum Beispiel in die Y-Richtung, wenn wir annehmen, dass die Ausbreitungsrichtung hier die Z-Richtung ist. Und dann gucken wir uns das an und wir sehen, was wir auch erwarten. In diese Z-Richtung wird es wieder eine Aufspaltung geben, allerdings jetzt aus der Bildebene raus oder in die Bildebene rein. Und jetzt kann man das Experiment weitertreiben. Jetzt nehmen wir wieder einer dieser beiden Strahlen raus, meinetwegen wieder den rot eingefärbten. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber jetzt wieder in Z-Richtung. Und jetzt wird es interessant. Wir spalten also hier auf, selektieren komplett in Z-Richtung polarisierte Elektronen, spalten sie in X-Richtung auf, haben jetzt wieder eine Aufspaltung und diesen einen Strahl plus X, den selektieren wir wieder in Z-Richtung und auf einmal spalten sie wieder in zwei Richtungen auf. Das heißt, die wirkliche, die, wie man jetzt so schön sagt, die Take-Home-Message ist, dass durch diesen mittleren Versuch hier die Selektion dieser Spins vergessen wurde. Und das führt sich zurück auf diesen Kommutator, dass nämlich die Spin-Operatoren, wie auch die Drehimpuls-Operatoren, das können Sie, die Mathematik können Sie immer auf beides beziehen, dass die nicht kommutieren. Das heißt, wenn Sie jetzt hier ein Experiment machen, dann wissen Sie danach, Sie haben einen Eigenwert von einer bestimmten Eigenfunktion ausgewählt. Und in diesem Experiment wählen Sie jetzt Eigenfunktionen, also wählen Sie Eigenwerte von Eigenfunktionen aus, die aber nicht mehr die Eigenfunktion dieses Operators oder dieses Operators sind. Und damit löschen Sie die Informationen aus, die Sie vorher hier gewonnen haben, und deswegen spaltet es hier wieder von vorne aufs Neue auf. Und das ist eine ganz grundlegende Eigenschaft der Quantenmechanik, dass Sie eben nicht eindeutig diese Größen bestimmen können. Und hier sieht man das wirklich gut. Das Schöne oder das Elegante daran ist, dass es eben unabhängig von, also der Spin wurde unabhängig von der Unschärferelation, die Sie ja bestimmt auch behandelt haben bereits, gefunden. Und es zeigt eben diese Unschärferelation so besonders eindeutig. Und das Schöne daran ist an diesem Spin, und deswegen ist der so interessant für viele analytische Methoden, es gibt nur zwei Werte. Sie haben jetzt eine Wellenfunktion, die hat zwei mögliche Eigenwerte. Die kann nicht irgendwie ins positive oder negative Unendliche wahnsinnig viele Werte haben. Sie haben nur zwei Werte. Und deswegen ist dieser Spin ganz spannend für Quantencomputing zum Beispiel, wo Sie ein Bit darstellen können mit einem Spin. Und dadurch, dass Sie hier diese möglichen Zustände haben, die Sie einstellen, auslöschen können, haben Sie eine Überlagerung von ganz vielen Zuständen. Und deswegen können Sie sämtliche Rechnungen in diesem Quantum Computing, so die Theorie, auf einmal durchführen und dann entsprechend die wahrscheinlichsten Lösungen am Ende rauslesen können. Das ist also ein kleiner Exkurs, den ich jetzt auch gleich wieder beenden möchte, wozu so ein Spin anwendbar ist. Gut, es gibt also zwei messbare Eigenfunktionen für MZ und den geben wir einen Namen. Ich mache jetzt hier nochmal mein Kontinuum weg. Das ist hier offensichtlich falsch und auch die mittlere Linie. Die haben wir auch festgestellt, dass die in dem Experiment gar nicht darstellbar ist. Das Ganze wird also aufgespalten, etwas, das in Richtung des Magnetfeldes aufgespalten ist. Das nennen wir dann Alpha. Das ist der Spin-Zustand, der jetzt habe ich es falsch gemacht in dem Bild. Beta. Hier sollte ich Alpha hinmalen. Das ist der Pfeil nach oben oder Beta und das ist der Pfeil nach unten. Das sind also jetzt verschiedene Namen, die wir diesen Zuständen gegeben haben, für im Grunde ein und dasselbe. So, und jetzt habe ich Sie ein kleines bisschen verwirrt mit diesem Spin, und Spin ist eigentlich keine Eigenrotation des Elektrons. Jetzt müssen wir ein bisschen uns nochmal klar werden im Kopf, was der Spin eigentlich ist. Ich wollte wieder hell machen. Das ist mal ewiges Hin und Her hier. Also gut, wir haben zunächst diese falsche Interpretation von Krönig, Uhlenberg und Goldschmidt, nämlich die Eigenrotation des Elektrons. Das haben wir jetzt ein bisschen abgedroschen. Diese Vorstellung ist zuerst mal sinnvoll. weil wir wissen, dass sämtliche Ladungen, die nicht kugelsymmetrisch sich bewegen, ein magnetisches Feld erzeugen. Das wissen wir aus der klassischen Physik. Das sind Maxwells Gleichung. Und die Möglichkeit, diesen Spin zu messen, ist eben dieses magnetische Moment zu messen. Das haben wir getan in diesem Versuch. Das spaltet auf, als wäre es eine Eigenrotation. Das heißt, wir haben niemals ein Elektron beim eigenen Rotieren beobachtet. Wir haben aber ein magnetisches Moment beobachtet und können sagen, dieses magnetische Moment einer Ladung muss durch eine Rotation entstehen. Und das ist soweit erstmal ganz sinnvoll. Und jetzt wissen wir aber, jetzt können wir aber feststellen, dass das Ganze keine Rotation sein kann. Und das Bild, das ich zeigen möchte, das ist eine ganz hilfreiche Darstellung aus Wikipedia, habe ich das geklaut hier. Das ist so ein Bild und da können Sie jetzt dran sehen, dass Rotation und Spin in unterschiedlichen Räumen stattfindet, also in unterschiedlichen Koordinatensystemen. Und zwar, was hier dargestellt ist im oberen Bild, das sind zwei Teilchen und die haben entgegengesetzten Spin. Und dieser entgegengesetzte Spin ist durch diese Pfeilrichtung dargestellt. Und die sind im Raum verteilt. Hier ist ein Teilchen, hier ist ein Teilchen. Und jetzt können wir dieses Bild nehmen und wir können es drehen. Und wenn wir es drehen, wenn wir nur diese Teilchen drehen im Raum, in dem wir uns befinden jetzt, die beiden Kaffeebecher, die hier vorne in der ersten Reihe stehen. Und jetzt drehen wir diesen ganzen Raum, dann werden sich diese Kaffeebecher mitdrehen. Und das ist hier dargestellt. Die sind jetzt nicht mehr hier senkrecht übereinander dargestellt, die sind jetzt leicht verdreht. Und wenn wir das machen mit einem Objekt, das Spin hat, dann werden wir diesen Spin nicht ändern. Die zeigen nach wie vor in dieselbe Richtung. Das heißt, eine räumliche Drehung ändert den Spin nicht. Und jetzt können wir irgendeinen Operator anwenden, der den Spin dreht. Und das ist hier dargestellt. Jetzt ist das irgendwie gedreht. Wir nehmen zum Beispiel unser Magnetfeld und drehen das Ganze und es richtet sich der Spin anders aus. Das heißt nicht, dass wir den Raum ändern. Das heißt, es gibt zwei Größen, den Bahndrehimpuls, der eine räumliche Größe ist. Wir wissen, der saust wirklich letztendlich ein Elektron in irgendeiner Form um einen Kern rum. Das ist eine Bewegung im Raum. Und wir haben den Spin und der lässt sich völlig unabhängig davon drehen. Und wir wissen, wir müssen jetzt irgendwie einen weiteren Raum haben, den Raum für den Spin, und der ist unabhängig von irgendwelchen räumlichen Drehungen. Wir können den komplett separieren. Und dann gibt es eine Größe an Gesamtdrehimpuls, der wird auch später wichtig, das ist die Kombination von Bahndrehimpuls und Spin, die koppeln miteinander. Was das ist, das wird auch später noch relevanter werden. Und wenn Sie den anwenden, dann drehen Sie beides. Das heißt, die wichtige Nachricht hiervon ist, dass Sie zwei wirklich physikalisch gleich beschreibbare, aber unterschiedliche Phänomene haben. Es gibt noch ein weiteres Bild, das ich sehr hilfreich finde, um den Spin zu verstehen. Und das kommt von dem Buch von Stephen Hawking, eine kurze Geschichte der Zeit, in der er eben die ganze Physik versucht, relativ einfach zu beschreiben und nimmt die Analogie von Spielkarten. Wenn Sie sich also vorstellen, Sie haben eine Spielkarte, eine ganz einfache, damit ich nicht so viel zeichnen muss. Nehmen wir mal hier die Herz 2. So sieht eine Herz 2 aus. Und jetzt überlegen Sie sich mal die Symmetrie dieser Spielkarte. Wie weit müssen Sie diese Spielkarte drehen, damit sie wieder so aussieht wie am Anfang? Und das sind 360 Grad. Sie müssen die Spielkarte einmal komplett umdrehen und dann haben Sie dasselbe Bild wieder. Und das verhält sich für die meisten Spielkarten so, nicht aber für die Bebilderten. Wenn Sie jetzt also hier so eine Dame nehmen oder so, so. Habe ich jetzt irgendwie falsch rumgemalt, aber... So, eindeutig zu erkennen, das ist eine Herzdame. Wenn Sie die Herzdame drehen, dann brauchen Sie nur um 180 Grad drehen. Und dann sieht sie wieder genauso aus. Und das hier, wenn man das in die richtigen Symmetrieoperatoren und so weiter umrechnet, das wollen wir jetzt alles nicht machen, aber dann ist das hier dann muss man das hier in 300... 60 Grad drehen, um es wieder ins eigene Bild hinzubekommen. Dieses hier 180 Grad. Und das Ganze hier wäre die Symmetrie eines Objektes, das einen Drehimpuls von 2 hat. Und dieses hier, also das hier wäre ich nenne es mal L gleich 2, das wäre L gleich 1. L gleich 0 wäre etwas, was immer kugelsymmetrisch ist. Das brauchen Sie gar nicht drehen, das sieht aus jeder Richtung gleich aus. Und jetzt ist die Frage, was wäre eine Spielkarte, die, ich kann es jetzt nicht L nennen, S gleich 1/2 hat, also eine Spielkarte eines Spins. Und das können Sie mit Spielkarten nicht mehr darstellen, Sie können es sich aber grob vorstellen. Das wäre ein Objekt, das um 720 Grad gedreht werden muss, damit es wieder so aussieht wie vorher. Sie müssen es also zweimal drehen. Eine Rotation um 360 Grad reicht nicht aus. Es sieht immer noch nicht so aus wie vorher. Das lässt sich in unserem dreidimensionalen Koordinaten überhaupt nicht mehr verstehen. Und das ist ein weiterer Satz, der eigentlich aussagen soll, dieses System ist nicht eine Rotation in einem Raum. Es handelt sich nicht um eine Rotation, denn eine Rotation lässt sich im dreidimensionalen System beschreiben und drehen und ein Spin lässt sich in unserem Rotationsraum nicht drehen. Dazu brauchen wir einen separaten Operator. Das heißt, was Sie dieses Bild mitteilen soll, ist, ein Spin ist letztendlich eine Art Symmetrieeigenschaft. Und was für uns erstmal sinnvoll ist, ist zu behalten, ein Spin ist eine fundamentale Eigenschaft, sowas wie Masse oder Ladung. Ein Objekt, ein Elektron zum Beispiel, hat Spin, genauso wie es eine einfach negative Ladung hat, und die Elektronenmasse. Das ist eine intrinsische Größe und das Problem für Spin, weswegen wir da nicht so einfach umgehen können wie mit Masse oder Ladung, ist, dass Spin es häufig nicht bis in die makroskopische Welt schafft. Die meisten Elektronen liegen immer gepaart vor. Wenn Sie sich irgendein Molekül vorstellen, zum Beispiel, was haben Sie für ein Molekül bislang kennengelernt? Nehmen wir ein Stickstoffmolekül. Da haben Sie nur abgesättigte Bindungen. In allen abgesättigten Bindungen, das haben Sie auch schon in der allgemeinen Chemie gelernt, sind alle Elektronen immer gepaart. Und gepaart heißt, dass immer Spin-Up und Spin-Down oder Alpha und Beta gepaart vorliegen. Und dadurch, dass die gepaart vorliegen, heben sie sich gegenseitig auf und wir sehen sie nicht mehr. Und dieses Molekül hat dann auch keine magnetischen Eigenschaften. Ganz selten ist es so, dass Spin es überlebt in die makroskopische Welt. Können Sie sich vorstellen, was für Moleküle das sind, wo ein Spin überlebt, wo wir den beobachten können? Wenn wir, ja? Paramagnetisch ist er. Da liegen zwei ungepaarte Elektronen vor. Es gibt noch ein wenig, also das ist schon ein relativ exotisches Molekül, obwohl man das am Anfang mal genannt bekommt. Mir ging es in der ersten Vorlesung so, da wurde uns gesagt, ja, Sauerstoff hat zwar ungepaarte Elektronen, das müssen Sie jetzt noch nicht wissen, aber, ich sage es schon mal, damit wusste ich es dann. Aber stellen Sie sich irgendein Radikal vor. Irgendeine Reaktion, wo irgendwie ein ungepaartes Elektron da ist. Das sind alles Komponenten, die richten sich im Magnetfeld aus und die haben einen Spin. Und im Grunde der gesamte Magnetismus ist ein Phänomen, dass so, wie wir es kennenlernen, als erstes Stabmagneten, an der Seite grün, an der Seite rot und ziehen sich gegenseitig an, das sind alles Phänomene, die auf Spin basieren. Und dadurch kennen wir den, aber nur indirekt. Das heißt, zu diesem Punkt wollen wir uns erstmal merken, Spin ist um einiges komplizierter als nur eine Eigenrotation des Elektrons. Dieses Bild ist schon mal ganz sinnvoll, um es sich im Kopf zu behalten, dass es eben ein magnetisches Moment erzeugt, dass es zwei Raumrichtungen hat, in die es sich ausrichten kann. Aber es ist in erster Linie eine intrinsische Eigenschaft des Elektrons. Und jetzt haben wir es auch schon angesprochen, die Rolle des Spins tritt zutage in Mehrelektronensystemen. Und jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Narrativ dieser Vorlesung zurück. Eben, dass Spins gepaart werden müssen. Sie haben das in der letzten Stunde gehabt, in ein Orbital passen zwei Elektronen, aber nur, wenn sie sich unterscheiden durch den Spin. Man könnte es anders ausdrücken und sagen, In jedes Orbital passt genau ein einziges Elektron rein, aber es gibt zwei Orbitale, die sehen eigentlich gleich aus, unterscheiden sich nur im Spin. Das heißt, wir müssen die Elektronen eindeutig unterscheiden können. Es können nicht zwei Elektronen exakt die gleichen Quantenzahlen haben in einem System. Und das bringt uns jetzt vor ein Problem, diese Mehrelektronensysteme zu beschreiben. Sie haben also in der letzten Stunde zum Beispiel diese wasserstoffähnlichen Ionen beschrieben oder kennengelernt, zum Beispiel das Helium Plus. Helium Plus hat also hier, wenn wir es so normal aufzeichnen wollen, zwei Protonen und zwei Neutronen. Neutronenzahl, wissen wir, kann sich ein bisschen unterscheiden, ist jetzt aber nicht relevant. Und dann hat es im Bohrschen Atommodell jetzt hier ein Elektron und ist einfach positiv geladen. Und wenn wir jetzt das Helium 0 nehmen, dann haben wir ein zweites Elektron. Und das wollen wir jetzt beschreiben. So, wir müssen also eine Formulierung finden, die diesen Spin enthält. Dieser Spin enthält, also hat also diese Komponente, wir müssen also eine Wellenfunktion beschreiben, die entweder Alpha oder Beta ist. Und das Gute ist, wir haben schon eine ganze Menge über den Spin jetzt gelernt, unter anderem, dass wir ihn in komplett unterschiedlichen Räumen betrachten können. Und das bedeutet nichts weiter als das, was Sie auch schon mal gemacht haben, wir können die Variablen separieren. Wir können also eine Wellenfunktion, die wir bislang aufgezeichnet haben, formulieren. Wir haben eine Wellenfunktion, die hängt ab von n, l und ml. Habe ich nochmal großes Psi vom Ort für ein Elektron und Moment, jetzt habe ich es, aber jetzt muss ich es komplett machen, vom Spin und von ms, also der Spinquantelung vom Ort. Und das kann dasselbe sein wie die Wellenfunktion, die Sie bereits kennengelernt haben. Entschuldigung. N, L, ML von R mal, jetzt muss ich mal ganz gucken, wie ich das genannt habe hier, damit ich Konsistenz bleibe, mal einem Teil, den, achso, das war das mit der, ich nenne ihn mal S, von S und MS. Geben wir auch eine Ortskoordinate, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir können also den Spin abtrennen. Und wenn wir den Spin abgetrennt haben von dem ganzen System, dann können wir das genauso beschreiben wie vorher, aufseparieren und relativ mathematisch relativ einfach beschreiben. Und diese Wellenfunktion S, die können wir ganz einfach darstellen. Erstmal, die heißt entweder Beta oder Alpha, solange wir das Elektron nehmen. Also das Die Sachen, die wir eingeführt haben, die sind jetzt nicht übermäßig kompliziert. Beta und Alpha sind zwei Wellenfunktionen. Und das sind Eigenfunktionen des Operators S Quadrat und SZ. Und die kennen Sie bereits. Das ist dasselbe wie L Quadrat und LZ. Also die Richtungsquantisierung entlang der Z-Achse oder die, das Quadrat des Operators. Na. Das war jetzt, der ist nicht. So. Damit wir das nochmal vollständig beschreiben. Wenn wir also S Quadrat auf die Funktion Alpha anwenden, dann kriegen wir raus H quer Quadrat mal S plus 1 mal Alpha und auch dieser Ausdruck sollte Ihnen eigentlich bekannt vorkommen. Beziehungsweise wir kriegen dann raus, dass die Größe des Spins hier h quer, also der physikalische Wert, h quer, die Wurzel aus, oder h quer mal die Wurzel aus s mal s plus 1 ist. Und das ist dasselbe wie für L. Und für Beta kriegt man dasselbe raus. Das schreibe ich jetzt nicht extra an. Sie können Alpha komplett durch Beta ersetzen. Also dasselbe für Beta. Es hat also denselben Eigenwert, ist immer ein halb. Und wenn Sie SZ nehmen und das auf Alpha anwenden, dann kriegen Sie MS H quer Alpha und das ist dasselbe wie H quer halbe Alpha. Und wenn Sie das auf Beta anwenden, dann kriegen Sie MS H quer Beta und das ist minus H quer halbe Beta, weil das jetzt die Quantisierung in die andere Richtung ist. So weit, so gut. Gibt es bis hierhin Fragen? Habe ich schon jemanden abgehängt? Es gibt noch ein paar weitere Bedingungen, die wir auch in Analogie zu dem, was Sie eigentlich bereits gelernt haben, formulieren können. Und zwar können wir die Wellenfunktion miteinander multiplizieren. Sie haben das vielleicht schon mal so gesehen, dass wir Alpha Stern Beta nehmen. Also, dass die Multiplikation von der Wellenfunktion Beta mit der konjugiert komplexen von Alpha, sagt Ihnen das was, wenn ich das so beschreibe? Oder sind das noch gut? Das Ganze kann ich integrieren über die Spin-Variable Sigma. Und wenn ich das so aufschreibe, dann kommt da immer 0 raus. Das heißt, Alpha und Beta sind orthogonal. Das sind zwei Größen, die linear unabhängig voneinander sind. Wenn Sie Alpha ändern, dann hat das keinen Einfluss auf Beta. Und wenn Sie Beta ändern, hat das keinen Einfluss auf Alpha. Und wenn man die miteinander multipliziert, dann sehen Sie keinen Unterschied. Das heißt, im Prinzip kann man das Ganze als zwei senkrecht aufeinander stehende Vektoren betrachten. Dieser zeigt, ist Alpha, der zeigt in eine Richtung und Beta zeigt senkrecht dazu. Und wenn Sie das Ganze jetzt in der Vektorgeometrie sich angucken dann, und die beiden multiplizieren, dann beeinflussen die sich nicht gegenseitig. Anders ist es, wenn ich jetzt das Integral von zwei gleichen Funktionen nehmen würde, Alpha Stern Alpha über die Spin-Variable und dann bekomme ich 1. Das heißt, die Funktion ist so groß wie sie selber. Gut, wir haben also jetzt erstmal festgestellt, es gibt zwischen Drehimpuls und Spin mathematisch so gut wie keine Unterschiede, bis auf die Tatsache, dass wir jetzt mit halbzahligen Werten rechnen. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an die Schrödinger-Gleichung aus dem Wasserstoffatom. Wie sah die nochmal aus? Kann die jemand aus dem Kopf schon? Falsche Richtung. Schrödinger-Gleichung ist hier erstmal relativ einfach. Wer punkten will, erstmal was Nichtsagendes aufschreiben will, schreibt hier H Psi gleich E Psi. Das sagt uns noch nicht viel. Wir wissen nur, dass die Schrödinger-Gleichung die Anwendung des Hamilton-Operators auf die Wellenfunktion ist. Und die gibt uns die Energie als Eigenwert mal die Wellenfunktion. Die Frage ist, was ist der Hamilton-Operator? Und dafür war für das Wasserstoffatom relativ einfach. Der erste Teil, den kann man sich ganz einfach merken, h quer Quadrat durch 2 ME mal der Nabla-Operator zum Quadrat, beziehungsweise das ist die zweite Ableitung in allen drei Raumrichtungen, entsprechend der Funktion, auf die dieser Operator angewandt wird. Das ist fast dasselbe für alles, was Sie bislang gehabt haben, das ist die kinetische Energie. Und dann müssen Sie die potenzielle Energie noch formulieren. Und das war minus e Quadrat durch 4pi epsilon 0 r. Und auch das ist jetzt keine große Überraschung, dass das Coulomb-Potential, auch das haben Sie schon gehabt, auch da haben Sie in der letzten Stunde schon gelernt, wie man das im Grunde für ein Mehrelektronensystem erweitert, dass man nämlich diese effektive Kernladung da einführen muss. Und das haben Sie auch bereits gelöst. Die einfachste Lösung mit den Quantenzahlen 1, 0 und 0, also n gleich 1 und alles andere ist 0, das ist das 1s-Orbital. Das hatten wir bereits auf, oder hatten Sie bereits aufgeschrieben. Das ist die radiale Wellenfunktion von 1 und 0 von r mal dem winkelabhängigen Teil von zwei winkelabhängigen Größen. Und das war 1 durch Wurzel Pi, 1 durch A0 hoch 3 halbe mal e hoch minus r durch a0. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie müssen wir das ändern, wenn wir diesen Spin einführen. Und da haben wir festgestellt, dass wir den Spin separieren können. Wir haben also jetzt hier noch eine weitere Variable 1 halb. Und dann kann man das ganz einfach hinten ranschreiben, mal dieser spinabhängigen Größe, wie hatten wir das genannt, s. Und das führt dazu, dass wir auch hier einfach in die Wellenfunktion einfach einen spinabhängigen Term reinbekommen. Zum Beispiel Alpha von der Spin-Variable Sigma oder entsprechend Beta. Also es ändert sich im Grunde erstmal nicht viel. Die Orthogonalität, die wir hier beschrieben haben, besteht weiter. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt komplett aufschreiben wollen, ich muss mir wieder Platz schaffen und nochmal lernen, in welche Richtung es eigentlich zu drehen ist. Dann, jetzt muss ich ganz viele Integrale schreiben, können wir ein Vierfachintegral aufstellen von Psi Stern 1, 0, 0, 1 halb von R und Sigma mal Psi von 1, 0, 0, 1 halb von R und Sigma integriert über den bisherigen Variablenraum, den Sie kennen, das d tau, was die ganzen Ortsvariablen enthält, und nochmal integriert nach d Sigma. Und das kann man wunderbar aufspalten, genauso wie alles andere, was Sie vorher gemacht haben, in dieses Dreifachintegral von Psi Stern. Ich schreibe es mal ein bisschen kürzer, um mir ein bisschen Platz zu sparen. D tau mal das Integral von Alpha Stern Alpha d Sigma. Das heißt, alles, was Sie vorher beschrieben haben, ist nur um dieses Alpha erweitert. Das ist im Grunde einfach. Ich sehe jetzt hier schon die ersten Fragen. Habe ich zu viele Integrale reingepackt? Vier Stück kommen ganz einfach her. Sie haben jetzt vier Variablen, die Sie kennen. Vorher hatten Sie drei. Sie hatten den Radius, den Kernabstand, und Sie hatten zwei Größen, die habe ich hier vorher einmal angeschrieben. Hier stehen sie, Theta und Phi. Und das ist der Azimut und die Poldistanz. Sie können also das Winkelsystem sich angucken, wenn mein Arm jetzt hier oder mein Finger die Z-Richtung ist, einfach irgendeine vorgegebene Raumrichtung, dann können Sie jeden Punkt auf einem Einheitskreis beschreiben, indem Sie den Abstand vom Nordpol sich angucken. Das kann Winkel von 0 bis 180 Grad sein. Und Sie können einmal um den Äquator rum. Das sind 360 Grad. Das heißt, wenn Sie sich hier eine Kugel angucken, ist hier der Nordpol. Und hier ist irgendwie ein Vektor, irgendwie im Raum. Dann hat er einen gewissen Winkel Phi vom Nordpol. Der ist hier jetzt irgendwas, sowas wie 60 Grad oder so. Und dann können Sie noch hier um den, wenn hier der, wenn wir sagen, hier ist 0, dann geht der hier mit Theta in 90 Grad in dieser Ebene. Und mit zwei Winkeln können Sie jeden Punkt auf einer Kugel mit dem Radius 1 beschreiben. Das waren die Kugelflächenfunktionen, die Sie kennengelernt haben. Und wenn Sie jetzt dazu einen Radius nehmen, der eine Entfernung vom Mittelpunkt hat, dann haben Sie diese Kugelsphäre quasi beliebig verschoben auf jeden Punkt im Raum. Damit können Sie den gesamten Raum abdecken. Und das ist viel einfacher in einem kugelsymmetrischen System als x, y und z. Das sind die ersten drei Variablen. Ja? Genau, da komme ich gleich drauf. Also jetzt haben wir diese drei Variablen und das sind drei Integrale. Und jetzt kommt das Sigma. Das Sigma ist die Spin-Variable. Das ist eine Variable, von der abhängt, ob wir jetzt Spin-Alpha oder Beta haben. Wir müssen das abhängig machen von irgendeiner Variable. Und die Aussage dieser Gleichung ist nichts weiter als, wir führen eine weitere Variable ein. Über die müssen wir auch integrieren. Jetzt kriegen wir ein viertes Integral dazu. Das macht das nicht übersichtlicher. Zuerst kann das abschreckend aussehen. Aber wir haben vorher gelernt, anhand dieser Formel, wir können das einfach multiplizieren. Wir multiplizieren einen Spin-Term rauf. Wir haben vorher kennengelernt, dass Spin und Rotation im Ort in unterschiedlichen Räumen stattfindet. Die behindern sich nicht gegenseitig. Die sind unabhängig voneinander erstmal. Und deswegen können wir auch diese Gleichung aufspalten in eine, die Sie kennen, die Sie vorher behandelt haben. Das ist einfach der Punkt im Raum, von dem der Wert der Wellenfunktion abhängt. Plus eine weitere Gleichung, die die Orthogonalität des Spins Alpha und Beta beschreibt. Und das lässt sich einfach abtrennen. Das heißt, die Message aus diesem Ganzen ist, bloß nicht durch irgendeinen Wald von Integralen aus der Ruhe bringen lassen. Wir müssen über alle Variablen, die wir haben, integrieren. Auch der Spin hängt von einer Variable ab, die nennen wir Sigma. Und das Ganze muss am Ende wieder über den ganzen Raum integriert 1 ergeben, damit wir irgendwo unser Elektron finden. So. Was wir auch lernen hieraus, auch wenn es vielleicht jetzt aus den Formeln nicht sofort klar wird, ist, solange wir jetzt keine magnetische Felder außen vor lassen, hängt auch die Energie nicht vom Spin ab. Das heißt, auch hier ändert sich jetzt nicht zu dem, was Sie vorher gelernt haben. Haben wir jetzt Spin up, Spin down, tut sich gar nichts im Vergleich zu vorher. Die Energieeigenwerte bleiben genau dasselbe von dem, was Sie vorher hatten. Gibt es zu diesem Punkt jetzt noch Fragen? Sonst auch, Sie können mich auch sonst immer gerne irgendwie reinfragen, falls ich Sie nicht sehe. Das kann passieren, wenn ich hier was erzähle. Dann schreien Sie kurz auf. So, wir müssen jetzt das Ganze nämlich erweitern auf mehr Elektronensysteme. Wir bleiben beim Heliumatom. Wir müssen mal eine Schrödinger-Gleichung formulieren, analog zu dem, was wir hier stehen haben, für zwei Elektronen. Und wir gehen mal von dem aus, was wir da schon stehen haben. Mag da jemand einen Vorschlag machen? Was müsste man machen, um zwei Elektronen zu beschreiben? Fangen wir erstmal einfach an. Wir nehmen wieder den Hamilton-Operator hier. H für das, sagen wir, für das Heliumatom oder für ein Zwei-Elektronensystem. Und guck mal, jetzt haben wir die kinetische Energie des einen Elektrons. Und die schreiben wir einfach ab. Kinetische Energie ist in der Schrödinger-Gleichung immer dasselbe. Es kann sich mal ein bisschen ändern, wenn man Rotation hat, dann haben wir keine Masse, sondern ein Drehmoment, aber es ist immer dasselbe. Also minus a quer Quadrat durch 2 me 1. Wir haben jetzt zwei Elektronen, wir müssen die unterscheiden. Und das ganze Nabla-Quadrat von Elektron 1. Jetzt haben wir noch ein zweites Elektron, das muss auch beschrieben werden. Minus A-Quer-Quadrat durch 2 Me 2 Nabla-Quadrat E2. Jetzt haben wir die kinetische Energie von zwei Elektronen beschrieben. Jetzt müssen wir auch die potenzielle Energie von zwei Elektronen beschreiben. Und auch hier nehmen wir dasselbe wie da drüben. Wir haben jetzt erstmal das Coulomb-Potential, das ein Elektron im Kernfeld erfährt. Da haben wir zwei. Jetzt haben wir also die zweifach positive Ladung des Kerns, deswegen steht hier eine 2. 4 Pi Epsilon 0 R1, also der Kernabstand des ersten Elektrons. Das Ganze müssen wir nochmal schreiben. 2 mal E durch 4 Pi Epsilon 0 R2. Jetzt haben wir also das Potential, dass das eine Elektron im sphärischen Kernfeld erfährt, das Potential, dass das zweite Elektron im selben Feld erfährt. Ist das alles? Oder könnte es sein, dass noch was fehlt? Ah, habe ich da was falsch geschrieben? Da muss das E. Das ist in der Tat ein guter Hinweis. Ich glaube, ich habe mich da einfach verschrieben. Das muss natürlich ein Quadrat sein. Ich muss da gleich nochmal nachgucken, damit ich ihn jetzt nicht in der Situation, dass ich an der Tafel stehe und unter Druck stehe, jetzt was Richtiges zu schreiben, nichts Falsches sage. Das müsste 2e Quadrat sein. Beides zum Quadrat, weil es ja die zweifache Kernladung ist. Lassen Sie mich kurz überlegen, bevor Sie das aufschreiben. Hat irgendjemand ein Buch da, das nochmal nachprüfen kann, bevor ich jetzt hier gerade Ihnen irgendwelchen Mist erzähle? Überlegen wir nochmal, wo kommt das Ganze her? E Quadrat kommt von der Wechselwirkung der Ladung E des Kerns mit der Ladung minus E des Elektrons. Deswegen haben wir hier ein Minus stehen. Jetzt haben wir eine zweifache Ladung des Kerns, aber nur eine einfache Ladung des Elektrons. Deswegen habe ich hier Mist gemacht. Deswegen ist es nur E Quadrat, aber die 2 steht davor. Und das ergibt auch Sinn, denn eine Klammern hätte ich jetzt nicht unbedingt übersehen, aber das Quadrat übersieht man leichter mal beim Aufschreiben des Zettels hier. Das ist das Sinnvolle. Ist aber noch nicht komplett, denn was wir jetzt hier beschrieben haben, ist die kinetische Energie eines Elektrons für sich, die kinetische Energie des zweiten Elektrons für sich, die potenzielle Energie der Wechselwirkung eines Elektrons mit dem Kern, die potenzielle Energie des anderen Elektrons mit dem Kern, aber jetzt fehlt noch was. Jetzt haben wir noch zwei Elektronen, die sehen sich natürlich auch gegenseitig. Und die ziehen sich nicht an, die stoßen sich ab. Deswegen muss hier ein Plus hin. Jetzt haben wir hier ein E-Quadrat, das ergibt jetzt Sinn, weil es zwei einfache Elektronen sind, es ist keine zweifache Ladung. Und hier haben wir auch 4 Pi Epsilon 0 und R1, 2 zum Quadrat. Das ist der Hamilton-Operator, der ist auf einmal sehr aufgebläht. Aber gucken Sie den sich genau an. Ich habe nochmal bei der Vorbesprechung mit Herrn Drescher bekommen, das muss sitzen. Sowas müssen Sie aufschreiben können. Und lernen Sie das bloß nicht alles auswendig. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Dann haben Sie Ihren Kopf voll mit irgendwelchen schwierigen Formeln, die Ihnen nichts weiter sagt. Wenn Sie diese Schrödinger-Gleichung hier können, das ist das Sinnvolle und die verdoppeln Sie einfach. Und dann hängen Sie die Abstoßung der Elektronen noch mit ran. Und dann haben Sie das Ganze. Sie müssen sich also im Vergleich hier im Grunde nur zwei weitere Sachen merken. Hier muss die doppelte Kernladung berücksichtigt werden und hier muss die Abstoßung berücksichtigt werden. Und deswegen ist hier ein anderes Vorzeichen. Und das Ganze wird jetzt multipliziert mit einer Wellenfunktion. Und die Wellenfunktion ist wieder ein Psi und die hängt natürlich jetzt von R1 und R2 ab. Dann gucken wir uns hier nochmal ein Bild an. Kann das jeder erkennen, was hier vorne dran steht? Das soll ich nochmal abdunkeln. Geht das? Gut. Hier sehen Sie das Ganze im Bild. Sie haben also eine zweifach positive Ladung. R1 ist der erste Abstand des ersten Elektrons vom Kern, R2 ist der zweite. Und R12 ist dieser Vektor hier und das ist die Differenz aus R1 minus R2. So, das heißt, wir können hier nochmal aufschreiben, R1 ist gleich der Vektorbetrag von R1, R2 ist der Vektorbetrag von R2 und R12 ist der Vektorbetrag von R1 minus R2. Dieser Nabla-Operator von E1 und E2, den haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, den schreibe ich hier nicht nochmal komplett auf, der ist in Kugelkoordinaten formuliert, das ist ein riesenlanger Ausdruck. Ich nehme an, er stand schon mal dran, das ist dann 1 durch R1 Quadrat, d nach dr1 von r1 Quadrat, d nach dr1, Klammer zu, plus 1 durch r1 Quadrat, Sinus Quadrat, Theta 1, d Quadrat nach d Phi 1 Quadrat plus und es geht so und so weiter. Das ist ein riesenlanger Ausdruck, den muss man nicht können. Das Wichtige ist nur, er beschreibt das Ganze in Kugelkoordinaten. Kugelkoordinaten bieten sich an, weil wir hier ein grundsätzlich sphärisch-symmetrisches System haben. Steht im Engel Read und so weiter drin. Sehen Sie sich das mal an, versuchen Sie mal irgendwie zu überblicken, was welche Variablen sind, das reicht. Es gibt aber einen ganz wichtigen Punkt hierzu zu sagen. Dies Ganze ist analytisch nicht lösbar. Sie können sich also nicht hinsetzen und diese Schrödinger-Gleichung, die wir jetzt formulieren, Sie setzen hier Psi von R1 und R2 ein, versuchen das auszurechnen, da werden Sie scheitern, das geht nicht. Analytisch exakt kann das kein Mensch und kein Computer lösen. Wir brauchen Näherungsverfahren und wir brauchen numerische Verfahren, um das zu berechnen. Kann mir kurz jemand sagen, wie viel Zeit haben wir noch? Oh gut, dann bin ich ja ganz gut in der Zeit. Wir brauchen also Näherung und die möchte ich mit Ihnen diese Stunde noch besprechen. Herr Drescher hatte gesagt, Sie machen immer eine Pause. Benötigen Sie eine Pause? Gut. Das ist immer nicht ganz einfach hier, wenn man vorne steht, zu überblicken. Man ist dann so im Redeschwall. Dann machen wir jetzt 5 Minuten Pause. Und gut. Kann ich Sie langsam wieder ein bisschen zur Aufmerksamkeit bitten? Ich bin eben noch aufmerksam gemacht worden auf einen kleinen Fehler, den ich eingebaut habe, weil ich zu viele Quadrate jetzt eingeführt habe. Bei dieser Formel hier hatte ich ein R1,2 Quadrat stehen, das war falsch. Das sollte nur ein R sein, das ist genauso wie alle anderen Größen der Abstand zwischen zwei Ladungen. Da hat kein R-Quadrat was zu suchen. Haben sich sonst noch Fragen ergeben? Es kamen noch 2 Fragen bei mir vorbei. Das eine ist hier, dass verschiedene E's hier auftauchen, ein E hoch irgendwas und ein E-Quadrat. Das E-Quadrat ist die Elementarladung und das E hoch ist immer die Eulersche Zahl. Ich habe in keinster Weise jemals einen Fall gefunden, wo die Elementarladung hoch irgendeinem komplexeren Ausdruck mit Variablen aufgetaucht wäre. Dadurch können Sie das aus dem Kontext relativ klar erkennen. Sonst wird dies natürlich auch gerne als EXP in Klammern abgekürzt. Was man, wenn es korrekt alles geschrieben ist, in gedruckter Form auch sehen kann, das E hier sollte normal dargestellt sein, das E, was die Elementarladung darstellt, ist kursiv gedruckt. Gut, dann hatten wir gesagt, wir brauchen Näherung, um das Heliumatom oder Heliumatomartige Probleme zu lösen. Sie können sich vorstellen, wenn wir vom Helium zum Lithium kommen, dann wird das Ganze noch komplizierter, dann brauchen wir hier eine dritte kinetische Energie, eine dritte potenzielle Energie, noch eine dritte Abstoßung zwischen R1 und R3 und noch eine Abstoßung von R2 und R3. Das heißt, unsere Atome werden komplexer und komplexer und komplexer und wir brauchen einfache Lösungen. Die erste Lösung, die wir hier anbieten, nennt sich die Orbitalnäherung. Und das ist was, was Sie intuitiv bereits in anderen Vorlesungen auch gelernt haben. Und die besagt, dass wir Variablen separieren können. Die Begründung dafür ist die, dass Orbitale von den Koordinaten eines einzelnen Elektrons abhängen. Und nicht, sie hängen von den Koordinaten eines einzelnen Elektrons ab, sie hängen aber mitnichten von nur einem einzelnen Elektron ab. Das ist eine wichtige Unterscheidung, was das besagt ist. Ich habe es hier nochmal angeschrieben, wie wir diese Schrödinger-Gleichung insgesamt formulieren. Wir haben also jetzt hier dieses Psi von R1 und R2. Und was das besagt, ist, dass das Psi von R1 und R2 und so weiter für größere Systeme, also Psi von R1, R2, bei höheren Atomen von entsprechend weiteren, am Ende dieser 4 Tage habe ich raus, in welche Richtung ich das hier drehen muss, können wir schreiben als separierte Wellenfunktion von R1 mal R2 und so weiter für alle verschiedenen Abstände. Wir sehen sofort, dass das eine Näherung sein muss, weil wir gerade vorher gesagt haben, die sehen sich immer gegenseitig. Die wechselwirken alle miteinander. Trotzdem ist diese Näherung sinnvoll. Weil wir annehmen können, dass sich diese Orbitale nun den Wasserstofforbitalen ähneln. Das heißt, wenn wir Helium sagen und von Helium 1s-Orbital sprechen, dann wissen wir können eigentlich die Wasserstoff-1s-Orbitale nehmen und dann beschreiben wir zusätzlich noch die Abstoßung dieser beiden Elektronen und haben eine Analogie zu einem System, das wir exakt beschreiben können. Das ist also die sogenannte Orbitalnäherung. Dass die Orbitale also denen des Wasserstoffs ähnlich sind. Wir können also nach wie vor von 1s und 2s und 2p und 3s und 3p und 3d sprechen. Wir werden andere Energien rausbekommen, aber die Form und die, also sowohl die plastische Form, wie wir sie malen können, als auch die Form der Funktion wird in erster Linie ähnlich sein. Wir können dann also Schrödinger-Gleichungen aufstellen. Ich male es mal hier hin, damit Sie die Analogie sehen. H zum Beispiel von der Wellenfunktion für das erste Elektron mit dem Abstand R1 ist dann eine Energie Epsilon 1 mal der Wellenfunktion von R1. Und dann kriegen Sie einen Energiebetrag für dieses Elektron und die Gesamtenergie, die setzt sich dann zusammen aus allen errechneten Beträgen Epsilon 1. Das heißt, der Gesamtenergiebetrag, der aus dieser Orbitalnäherung rauskommt, ist die Summe aus allen Teilenergien. Das muss ich hier nochmal irgendwie. Das heißt, die Gesamtenergie, wenn wir es mathematisch aufschreiben wollen, ist die Summe aus allen Teilenergien Epsilon n für alle Elektronen. Und das nächste, was wir annähern müssen, das ist das, was Sie in der letzten Stunde bereits angesprochen haben, die effektive Kernladung. Sie erinnern sich, Ein Elektron spürt jetzt nicht mehr nur den Kern, sondern alle anderen Elektronen. Und wenn ein Elektron weiter vom Kern weg ist, dann wird es durch die anderen Elektronen, die Kern näher sind, abgeschirmt. Das heißt, es spürt nicht mehr die Kernladung 2, sondern was war das? 1,2 irgendwas. Das war das Beispiel fürs Lithium, für das Lithium-2s-Elektron. Die Ursache dahinter ist, dass wenn wir jetzt dieses Mehrelektronensystem uns angucken, dann ist das System nicht mehr kugelsymmetrisch. Wir haben jetzt nicht mehr einen Kern in der Mitte und ein Elektron, das außenrum gleichmäßig verteilt ist, sondern das Elektron ist außenrum gleichmäßig verteilt, aber irgendwo ist noch ein zweites Elektron und das verzerrt uns jetzt diese Kugelsymmetrie. Wir können aber mit symmetrischen Systemen viel besser umgehen als mit asymmetrischen Systemen. Dann werden die Funktionen, umso metrischer es ist, umso leichter werden sie und umso leichter wird das Ganze analytisch lösbar. Und das führt uns zu der sogenannten Elektronenkorrelation. Die Elektronen, das können wir annehmen, die weichen einander aus, um die Abstoßung zu minimieren. Und dann lässt sich eben diese effektive Kernladung einführen. Und da brauche ich jetzt wieder Platz. Wo schreibt man das hin? Entschuldigen Sie bitte mein etwas chaotisches Tafelbild. Das ist was ich nicht vorher geplant habe. Das wächst hier ganz, ganz evolutionär. Wir nehmen jetzt diese Formel hier, diese Gleichung, und schreiben sie um für die effektive Kernladung. Wir haben also das 1s-Orbital, das Psi für 1s von R. Das 1 durch Wurzel Pi bleibt, das ändert sich nicht. Dann gibt es hier die effektive Kernladungszahl Zeta durch A0 hoch, was habe ich hier, so sieht das Zeta aus, mal E hoch minus Zeta R durch A0. Ja? Ich hätte das Ganze auch Psi nennen können, wenn das die Frage war. Ich habe es einfach nur gerade anders.
Bezieht sich das jetzt auf ein Elektron?
Das bezieht sich jetzt auf ein Elektron in einem Mehrelektronensystem. Das Zeta ist die effektive Kernladung, auf die ich jetzt rein will. Das hatten Sie. Ich glaube, in der letzten Stunde war es Groß Z. Ich habe mich an den Engel Reed gehalten, der mir als das Buch genannt wurde, nachdem die Vorlesung sich ein bisschen ausrichtet. Da nennen sie es Zeta. Es beschreibt die Kernladung, die das Elektron spürt, wenn wir die Orbitalnäherung annehmen und wenn wir sagen, dass wir statt allen Wechselwirkungen mit allen anderen Elektronen einfach eine kugelsymmetrische Näherung annehmen. Das können Sie in dem Bild hier oben sehen. Dieses Bild hier oben. Ich kann es nochmal dunkler machen, dann sieht man es ein bisschen besser. Ja, da kommt's. Sie sehen jetzt statt diesem Bild ein Elektron hier. Das hat einen Abstand R1 vom Kern. Und jetzt nehmen wir an, dass sämtliche anderen Elektronen, in diesem Fall ist es ein Elektron, sich um den Kern verteilt, und zwar in der Symmetrie eines 1s-Elektrons. Das heißt, wir haben den höchsten Wert hier am Kern und dann nimmt das exponentiell in alle Richtungen ab und das Ganze ist dreidimensional. Also wir haben eine Kugelsphäre, die nach außen immer, immer schwächer wird. Wir können also statt anzunehmen, dass das Elektron sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort befindet, nehmen wir einfach ein Mittel über die gesamte Zeit und dann sieht das ungefähr so aus. Und umso näher unser Elektron, das wir uns betrachten, am Kern ist, umso stärker wird die effektive Kernladung, weil wir diese Abschirmung oder dieses zweite Elektron immer mehr durchdringen und immer näher am Kern dran sind. Also umso stärker wird die, umso näher kommen wir an die eigentliche Kernladung, die wir haben, in diesem Fall plus 2. Und wenn wir unendlich weit weg sind, dann spüren wir im Grunde eine Kernladung 1, weil dieses eine Elektron das Ganze abschirmt. Und wenn wir im mittleren Abstand sind, sind wir irgendwo bei der effektiven Kernladung. Wir tun also so, als wäre das zweite Elektron zeitlich komplett verschmiert über das ganze System. Das heißt, die Elektronenkorrelation, die Wechselwirkung der Elektronen untereinander, wird vernachlässigt durch die effektive Kernladung. Und die beschreibt eine kugelsymmetrische Abschirmung des Elektrons E1 vom Kern durch Verteilung der Ladungsdichte von Elektronen E2. Das ist das, was ich hier nochmal aufgeschrieben habe. Wir können also jetzt zusammen mit der Orbitalnäherung jedes Elektron für sich beschreiben und verlieren diesen Term. Den drücken wir durch die effektive Kernladung aus. Und dann können wir hier diese Variablen separieren, weil sämtliche anderen Terme nur von R1 oder R2 abhängen. Aber nicht von beiden gemeinsam. Das heißt, dieser Term hier, dieses E² durch 4pi epsilon 0 R1,2 ist der Term, der uns die erwünschte Separation der Variablen sonst ruiniert. Später wird sich jetzt zeigen, das werde ich in dieser Vorlesung beileibe nicht mehr schaffen, dass die dadurch entstehenden Fehler, die wir machen, weitestgehend korrigieren lassen. Das heißt, man kommt da auf relativ realistische Näherung. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ein paar Formeln werden Sie nämlich jetzt noch von mir aufgedrückt bekommen, bevor das Ganze die Stunde vorbei ist. Mal gucken. Diese Tafel funktioniert. Haben Sie hier alles von geschrieben, dass ich es ein bisschen runterkurbeln kann? So, jetzt ist hier auch fast vorbei. Ich möchte noch mit einer Formel schließen. Und das ist, wenn wir jetzt unsere separierten Wellenfunktionen phi nehmen und hier einfach mal den Betrag von R2 mit der Wechselwirkung von R2 uns angucken. Das ist die Ladungsverteilung des zweiten Elektrons im Raum. Wir wollen uns also jetzt die effektive Kernladung nochmal angucken. Wir nehmen die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des zweiten Elektrons. Dazu müssen wir das Ganze mit dem Konjugiert-Komplexen multiplizieren und integrieren. Und das Ganze im Volumen Tau, in unserem Variablenraum, können wir beschreiben durch minus E, also wie so minus der Ladung, der Elektronenladung, über den ganzen Raum. Das ist das, was uns die effektive Kernladung beschreibt. Also ist klar, wir betrachten eigentlich das Elektron 1, deswegen nehmen wir das Elektron 2 und rechnen uns hier die mittlere Ladungsverteilung aus. Und dann können wir die Funktion R das ist der Vektor beschreiben. Ich habe hier meine Aufzeichnung nicht so ganz perfekt am Ende gemacht. Von R, Theta und Phi. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Dieses hier im Buch wäre das fett gedruckt. Das ist eine vektorielle Größe. Das ist der Punkt im Raum. Und das spaltet man auf in Abstand vom Kern und den beiden winkelabhängigen Teilen. Das können wir aufschreiben in den Radialteil. Und zwei winkelabhängige Teile. So, das ist das, was wir vorher auch gesagt haben. Wir machen einfach eine Variablentrennung. Es ist nur eine Wiederholung von dem, was Sie gesagt haben. Ja? Weil das insgesamt in ein... Das ist der Ausdruck vor der Integration. Sie haben jetzt hier... Dieser Ausdruck beschreibt Ihnen an jedem Punkt im Raum die Ladungsdichte. Wenn Sie das Ganze integrieren über das ganze System, dann kriegen Sie die Ladungsdichte über das ganze Raumvolumen. Ich wollte gleich nochmal darauf kommen. Also ich bin gerade noch dabei, das aufzuschreiben, deswegen habe ich es nicht zu Ende erklärt. dieser Ausdruck hier beschreibt Ihnen jetzt die Wellenfunktion eines Teilchens, zum Beispiel R1. Diese Funktion hier, das ist die, die sich vom Wasserstoff unterscheidet. H in diesem Fall Wasserstoff, das ist nicht der Hamilton-Operator. Und durch eine wesentliche Vereinfachung kommen wir jetzt eben auf den Fall, dass wir das effektive Potential von Elektron 1 vom Abstand R1 ist gleich minus 2 e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 R1 plus das Integral der Wellenfunktion Phi 2 von R2 mal e Quadrat 4 Pi Epsilon 0 R1 2 Phi 2 R2 Das ist der Ausdruck, auf den wir jetzt kommen. Das ist das, was wir hier genommen haben. Wir nehmen jetzt einfach nur das Potential des Elektrons, das wir uns angucken wollen. Und nähern das Elektron, alle Elektronen, die wir nicht angucken wollen, durch diese Näherung an. Das beschreibt dieser Ausdruck hier. Wir nehmen also die Ladung an einem Ort d tau. Wir gucken uns also jeden einzelnen Ort separat an, rechnen dann die Wahrscheinlichkeit aus, wie wahrscheinlich ist es, dass wir ein Elektron an dieser Stelle finden. Und dann integrieren wir über den ganzen Raum, das heißt, wir nehmen nicht einfach die komplette Ladung, dann würden wir die Ladung 1 kriegen, sondern wir nehmen das für jeden Raum oder für jede Kugelsphäre an und erhalten dann das Bild, das wir oben haben. Das ist das sogenannte Hartree-Modell, und da die Zeit jetzt wirklich abgelaufen ist, setze ich da dann nächste Stunde wieder ein. Ich hoffe, ich habe Ihnen einigermaßen den Spin und die Näherungsmethoden für das Heliumatom beschreiben können. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne vorbei.